Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Harriet hat gesagt, ich soll einfach zu Beginn ein Gedicht vorlesen, sozusagen statt eine charakteristische Handbewegung zu machen. Das mache ich auch einfach, über alles andere reden wir dann später. Das erste Gedicht heißt Mensch und Reiher. Im Elbedampfer sitzt Herr Meier, am Elbeufer steht der Reiher. Herr Meier sieht den Reiher an, der Reiher sieht Herrn Meier an. Der Reiher putzt sich das Gefieder, Herr Meier schaukelt auf und nieder. Der Reiher überfliegt die Elbe, Herr Meier reiert in dieselbe.
Vielen Dank, Christian. Also ich freue mich sehr, Christian Mainz vorzustellen. Christian kommt aus Hamburg, ist Autor, Medienwissenschaftler, Literaturwissenschaftler. Und dies ist sein erster Gedichtband, was man gar nicht verstehen kann. Christian hat sehr viele Gedichte schon in Anthologien veröffentlicht, ist bekannt in der Gedichtszene, würde ich mal sagen. Aber es ist sehr verwunderlich, dass dieser wunderbare Band erst so spät, nämlich jetzt bei Antje Kunstmann beim Verlag, herauskommt. Und ich würde einfach, mein Name ist Harriet Wolf, ich bin die Redakteurin zusammen, wir sind zu zweit, auf der Wahrheit, der Satire-Seite der Taz. Und auch Christian steuert immer wieder sehr schöne, sehr komische Gedichte bei für die Wahrheit auf der in der Taz. Christian, ich würde dich eigentlich ganz gerne mal als allererstes fragen, warum eigentlich immer diese poetische Verknappung? Ich musste selber sehr lachen, du hast zweimal den Wilhelm-Busch-Preis für humoristische Versdichtung bekommen. Ich habe aber mich verlesen und habe Verdichtung gelesen. Also die Frage, warum die Verknappung?
Ja, eigentlich würde ich erstmal sagen, ich verknappe ja eigentlich ziemlich wenig. Ich habe gestern mit Thomas Xeller zusammen gelesen und Thomas Xeller verknappt wirklich. Die meisten seiner Gedichte sind 2-3 Strophen lang. Ich neige eher zu längeren Formen. Ich schreibe auch zu Balladen, die über 2-3 Seiten sich ausdehnen. Deswegen ist es auch oft schwierig in der Wahrheit, also das ist ja die Satire-Seite der Taz, weil die immer zu lang sind, die Gedichte. Also von Verknappung würde ich da eigentlich eher nicht sprechen. Eher fast von epischer Breite.
Ich würde da ein paar Gegenbeispiele auch zitieren. Ja. Die können wir ja auch noch zitieren. Es gibt auch Zweizeiler. Vielleicht liest du einfach mal den kürzesten Zweizeiler vor.
Den kürzesten
Zweizeiler. Oder den kürzesten Zweizeiler.
dann muss ich natürlich, du hast doch irgendwie so tolle Lesezeichen
bei dir. Ja, ich habe so tolle Lesezeichen. Ich hoffe, ich finde das jetzt gleich. Der kürzeste Zweizeiler, der geht nämlich über die Sache Liebe.
Ja. Ich habe jetzt schon mehrere Zweizeiler. Es gibt eine Serie von Zweizeilern, Nachrichten aus Fauna und Flora. Da lese ich dann 3 Zweizeiler draus. Der Pottwal wächst ins Uferlose, der Rollmops passt in jede Dose. Oder der Storch verspeist die Rotbauchunke, meist roh und ohne Knoblauchtunke. Oder letzter, die Hausmaus frisst Tapetenkleister, der weiße Hai den Bademeister.
Sehr schön. Mein Liebling ist auf der Seite 91, aber auf Seite 91. Nur wenn du willst.
Ja, da habe ich ein bisschen eine Tradition von Harry Rowold aufgegriffen. Der hat immer Zweizeiler geschrieben, bei denen der Titel länger ist als der Text selber. Also hier lautet der Titel folgendermaßen: Aus meinem Tagebuch oder Versuch, musikalische und erotische Erfahrung zusammenzudenken. Und der Zweizeiler geht dann so: Wir hörten etwas Hinde mit, bevor ich in Dietlinde glitt.
Das ist knapp, kann man so sagen, ja.
Das ist verknappt.
Du liebst Situationen in deinen Gedichten. Was zieht dich so magisch an Situationen? Es sind oft stark situative Poeme, würde ich sagen.
Also erstmal sowas weiß man gar nicht genau. Man schreibt doch mir, obwohl ich auch auf anderer Ebene häufiger über Gedichte nachdenke, das sind meist die Gedichte anderer Leute, bei meinen geht das doch eher intuitiv. Es ist sicher so, dass komische Gedichte eher zum Erzählen neigen, glaube ich. Also die ernsten Gedichte drücken ja mehr so einen Gefühlszustand aus, ein Bekenntnis oder so. Im komischen Gedicht erzählt man, baut man eine Situation auf, um sie dann irgendwie komisch abzuwandeln. Deswegen, glaube ich, hat man so eine, von der Form her schon eine Neigung zum Erzählen einfach, zu einer Situation.
Ich würde sagen, dass es oft ganz spezielle Heldinnen und Helden bei dir sind. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was deine Heldinnen und Helden auszeichnet?
Wäre auch so ein Punkt, der mir am wenigsten selbstbewusst ist. Ich lese mal ein Gedicht vor und dann können wir überlegen, was den Helden da ausmacht. Okay. Also ein typisches kleines Erzählgedicht geht so. Der Titel ist ICE Romanze und der Text geht so. Herr Hollmann reist im ICE von Regensburg nach Bremen. Er leitet am Eutiner See ein kleines Unternehmen. Im Speisewagen vis-à-vis sitzt eine blonde Dame. Esprit und Anmut zieren sie, Frau Struve ist ihr Name. Man stellt sich vor, man plaudert, lacht, isst Spiegelei auf Lapskaus. Herr Hollmann strahlt und gibt zur Nacht noch manchen klaren Schnaps aus. Ich heiße Marianne, Prost, verkündet keck Frau Struve. Herr Hollmann hebt sein Glas zum Toast. Auf uns, ich bin Heinz Uwe. Der ICE eilt bremenwärts, ganz ohne Dampf und Feuer. Was lodert, ist Herrn Hollmanns Herz vor Lust auf Abenteuer. Frau Struve ist bald ihrerseits nach 7 Slibowitzen recht aufgekratzt. Sie hat bereits gewaltig einen Sitzen. Ein Dienstabteil steht gänzlich leer, kein Schaffner in der Nähe. So kommt es zum Geschlechtsverkehr bei Kassel-Wilhelmshöhe. Es tagt, Herr Hollmann summt spontan ein Lied von Roland Kaiser und denkt, ich bin ein Genghis Khan, ein Tier, ein Womanizer. Frau Struve sind, wo bin ich hier und wer ist dieser Affe? Ich brauche schleunig 3 bis 4 sehr schwarze Tassen Kaffee. Die Luft ist kühl und winterlich und Regen fällt auf Bremen. Am Bahnsteig 7 trennt man sich in stillem Einvernehmen.
Vielen Dank.
Das ist eine ganz klassische Liebesballade. Also ich neige auch innerhalb der komischen Autoren, glaube ich, ein bisschen mehr zum Klassischen. Also Xeller zum Beispiel mehr zum Absurden und meine Gedichte sind eigentlich ziemlich klassische, ein bisschen unglückliche Liebesgeschichten. Manchmal.
Klassisch, komisch. Ich finde es ziemlich schwierig, über komische Kunst zu sprechen. Bin ich damit alleine oder warum ist es so schwierig, über komische Kunst zu sprechen?
Es ist schwierig. Also es gibt, erstmal gibt es 1000 Versuche, überhaupt Komik zu definieren. Wenn ich mal jetzt 3 Minuten theoretisch werde, dann ist natürlich die klassische Theorie, ist die sogenannte Inkongruenztheorie. Also es gibt irgendwie 2 Elemente, die nicht zusammenpassen. Also das fängt schon an, deswegen reimen sich komische Dichte sehr oft, weil Reime häufig eben 2 Begriffe zusammenbringen, die inhaltlich verschieden sind, aber gleich klingen. Also zum Beispiel hat der berühmte Lyriker Peter Rühmkopf ein ganzes Reimarchiv angelegt und da kommen so Reime drin vor wie Adorno, Hardcore, Porno als Beispiel. Also 2 Begriffe, die extrem auseinanderliegen, aber gleich klingen und das macht schon den Humor aus, das macht den Witz aus. Damit arbeitet man in der komischen Lyrik.
Das war jetzt die eine Theorie.
Das ist eine Theorie. Es gibt viele andere, es gibt natürlich Freud, es gibt Psychoanalyse, das führe ich jetzt nicht aus, aber dass irgendwie Dinge zusammenkommen, die inkongruent sind, die nicht zusammenpassen, das kann auf stilistischer Ebene passieren, das kann beim Reim passieren. Ein weiteres ganz wichtiges Element beim Gedicht ist, dass Gedichte immer mit der ernsten Lyriktradition spielen. Man denkt beim Stichwort Gedicht an ernste, elegische Gedichte und dann kommt was Komisches, das ist der komische Effekt. Das unterläuft sozusagen eine Erwartung. Aber das ist jetzt genug Theorie für heute, glaube ich.
Okay, gut, aber du bist Wissenschaftler, also ich finde, wir können das kurz einbauen.
Ja, ja, ja.
Mir geht es beim Lesen bei deinen Gedichten oft so, es geht ganz ordentlich los und dann kommt der Trieb dazwischen, dann kommt die Liebe dazwischen. Geht denn das nicht mal ein bisschen ordentlicher?
Was meinst du ordentlich mit ordentlich? Es wird auch, also besonders weibliche Zuschauerinnen oder Leserinnen sagen oft, kannst du nicht mal ein richtiges Gedicht schreiben? Und richtig heißt dann mit Gefühl. Also das heißt, also es gibt immer noch diese Assoziation, ein Gedicht muss irgendwie emotional sein, muss ein paar solche Gedichte habe ich auch gemacht, aber ich tendiere einfach zum Komischen.
Aber das würde ja dann bedeuten, du bist ein männlicher, sehr männlicher Dichter, wenn dir Frauen sagen, ein bisschen mehr Gefühl?
Das ist, ich mache das jetzt mal ganz genderneutral, das ist meine Erfahrung. Also Frauen fragen das häufiger, die verbinden Gedicht mit Gefühl. Das ist eine reine empirische Erfahrung.
Aber du bekennst dich ja selber auch zum Gefühl. Also es gibt dieses wunderbare Bekenntnisgedicht. Da ist ja genau das zum Thema auch geworden.
Ja.
Vielleicht magst du es mal lesen?
Ja, sag mir nochmal, welches das ist.
Ja, warte mal. Es ist nicht weit, es ist.
Achso, ich ahne schon,
ja. Ja. Es ist ziemlich weit. Ah, hier, nur Seite 22.
Seite 22, ja. Das heißt in der Tat Bekenntnisgedicht. Dichtung handelt vom Gefühl, dient dem Dichter als Ventil, mag er lieben oder hassen, sein Gefühl herauszulassen. Auch der Autor dieser Zeilen hat euch etwas mitzuteilen, will in wohlgereimten Knitteln allen das Gefühl vermitteln, das mich damals übermannte, als ich meine Patentante nur in Strümpfen und in Strapsen durch die Erdbeerbeete tapsen sah mit Vaters Luftgewehr. Das gehöre nicht hierher, gehe keinen etwas an, überhaupt sei gar nichts dran. Mutter, lass mich bloß allein, misch dich nicht schon wieder ein. Stopp, sonst werde ich rigoros. Mutter, lass den Laptop los. Nein, den Stecker ziehst du nicht. Mutter, dies ist mein Gedicht.
Also,
das war ein Bekenntnisgedicht.
Ja, genau, das war ein Bekenntnisgedicht und ich finde es auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du ein großer Endreimer bist, was dir, glaube ich, auch schon mehrmals bescheinigt worden ist. Gibt es denn eigentlich Sujets, an denen du scheiterst?
Das wäre ganz schwierig, wenn ich das jetzt zugeben würde. Also ich merke, das ist auch was ich nicht plane, aber ich merke, wenn dann mehr Gedichte zusammenkommen, dass sich bestimmte Themen häufen. Also ich neige zum Liebesgedicht in jeder Form und es gibt eine lange Abteilung in dem Gedichtband Gedichte über Dichter, über Goethe, also über die großen Vorgänger, das ist eine Vorliebe. Es gibt eine Abteilung, die heißt Huldigung und Grenze, das sind also Gedichte an verehrte Leute, die entweder schon lange tot sind oder leben, die für mich wichtig waren. Da kristallisiert sich dann raus, dass man bestimmte Themen offenbar bevorzugt, aber das mache ich nicht bewusst. Also im Grunde könnte man natürlich über alles schreiben. Also ich finde, es gibt kein Thema, das ausgeklammert wäre beim komischen Gedicht. Man könnte über den Tod schreiben, gibt es auch schon was, habe ich jetzt aber nicht mit. Aber das ist kein, man kann auch komisch über alles sprechen, glaube ich.
Du hast bei den Huldigungen und Grenzen ein sehr schönes Gedicht über Rohr Wolf auch geschrieben. Magst du vielleicht mal ein paar Worte darüber sagen?
Ja, also Rohr Wolf ist so ein bisschen eine Vaterfigur für mich. Der ist genau der Jahrgang meines Vaters. Ich habe mal eine Zeit lang an der Uni in Mainz gearbeitet. Da lebt Rohr Wolf und da habe ich ihn also näher kennengelernt. Das war ein ganz, ganz wunderbarer Austausch. Und ich habe also auch ein langes Gedicht. Das lese ich jetzt aber, glaube ich, nicht vor. Das ist sehr speziell, bezieht sich sehr auf Rohr Wolfs Gedichte. Aber das gehört zu diesen Hommage-Gedichten. Ich lese gleich vielleicht nochmal ein Gedicht, das mir wirklich wichtig ist in dem Band, auf Harry Rowohlt vor. Ja. Harry Rowohlt ist ja auch der Wahrheit und der Taz sehr verbunden gewesen und Harry Rowohlt ist, wie Sie wissen, im letzten Jahr gestorben. Und ich hatte das große Glück, ein paar Jahre sehr eng mit ihm zu arbeiten. Wir haben zusammen gelesen, so mehrere Lesungsprogramme gemacht. Und insofern gibt es natürlich ein Gedicht auf Harry Rowohlt in dem Band. Ich muss mal gucken, ob ich das schnell finde.
Ich gucke auch nochmal. Ich guck mal, wer es schneller hat.
Ich kenne mich in dem Band noch nicht so gut aus und es gibt kein vernünftiges Inhaltsverzeichnis. Genau, ich habe es. Das war jetzt ein Gedicht, das ich ihm zum 70., also kurz 3 Monate vor seinem Tod geschrieben hatte. Das stand damals auch auf der Wahrheitsseite in der Taz. Das heißt, ein Tag im Leben des Harry Rowohlt, demselben zum 70. Ein Mann mit Namen Harry Rowohlt lebte einst in Gütersloh. Ach Quatsch, in Hamburg wohnt der Mann. Ich fange nochmal von vorne an. In Hamburg-Eppendorf, na klar, lebt Harry schon so manches Jahr. Er hat kein Amt und kein Verlach. Was macht er bloß den ganzen Tag? Schon früh um 6 mit ernster Miene sitzt Harry an der Schreibmaschine und übersetzt Schnurpfeifereien des irren Iren Flann O'Brien. Nach circa 48 Seiten legt Harry den Gebenedeiten beiseite, lutscht jedoch sofort rund 5 Kapitel Frank McCord. 3 Storys noch von Vonnegut, dann fühlt sich Harry etwas matt. Er zieht ein Zigarettchen durch und schläft 2 Stunden wie ein Lurch. Kaum aufgewacht, so gegen 4, wirft er paar Verse aufs Papier. Die stehen später, kein dumm Tüchmann, an jeder Klowand und im Büchmann. Doch halt, wir greifen schon voraus, denn jetzt geht Harry außer Haus. Eilt in Ermangelung eines Huts, mit Mütze und in Cowboy-Boots, in die Fabrik nach Altona. und wir sitzen auch schon da und freuen uns und sind ganz Ohr, denn jetzt liest Harry uns was vor. In Jeans und Boots und dunklem Shirt liest Harry Flan und Frank und Kurt. Und dann liest er von Pooh, dem Bären, und wir, als ob wir Kinder wären, wir weinen, weil es so schön und wahr ist und weil auf einmal alles klar ist, weil Harry so verdammt gut liest und weil die Zeit so schnell verfließt und weil wir alle bald nach Haus gehen und weil mir gleich die Reime ausgehen und weil die Welt vor allen Dingen, doch jetzt fängt Harry an zu singen. Er brummt ganz ohne Gottvertrauen, Stadt Hamburg an der Elbe Auen und geht. Wir denken kollektiv, so long old Harry, holdy Steve.
Vielen Dank. Du hast ja mit Harry Rowohlt auch zwei Hörbücher eingespielt. Kannst du vielleicht ein bisschen was über die Zusammenarbeit mit Harry Rowohlt sagen, wie das war?
Ja. Harry war wirklich ein ganz wichtiger Mentor. Harry war natürlich immer eine Legende schon für mich. Ich habe ihn ganz oft gehört, habe seine Sachen gelesen, habe ihn von ferne immer schon bewundert und geliebt. Und dann ergab sich irgendwann, ich habe meine Anthologie rausgegeben mit komischen Gedichten und da wollte ich von ihm ein paar Zweizeiler haben. Er hat dann immer ganz stolz von seinem lyrischen Gesamtövre gesprochen. Das waren aber nur 3 Zweizeiler zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann damals, konnte dann überall erzählen, ich habe das bisherige lyrische Gesamtövre von Harry Rowohlt veröffentlicht. Das stand dann in diesem Band. Und dann ergab sich in Hamburg die Gelegenheit zu einer Lesung. Ich dachte, das würde ein einmaliges Erlebnis bleiben, aber am nächsten Morgen rief er mich an und sagte, das machen wir genauso nochmal. Und dann haben wir tatsächlich eine lange Zusammenarbeit daraus gemacht. Damals hat er aber im Wesentlichen er gelesen, er hat Gedichte gelesen und ich habe so ein bisschen kommentiert und habe dann über die Autoren was erzählt und über das Komische. Und dann hat sich das so ein bisschen ausgeweitet. Wir haben dann mehrere Programme zusammen gemacht.
Der konnte ja ziemlich stoffelig sein.
Das konnte er durchaus auch, ja. Also er konnte immens liebenswürdig sein. Also am Anfang war das eine fast eheähnliche, also hat mich richtig, war ganz, ganz, ganz nett. Aber er konnte auch mal schlechter Laune sein. Ich habe zum Glück, ich bin nie richtig Opfer solcher Situationen geworden, aber ich habe das mal erlebt. Wenn er wirklich schlechter Laune war, hat er auch irgendwelche Fans und irgendwelche Leute beim Signieren ziemlich angerüffelt. Das konnte er durchaus. Also das ist. Gibt ja auch einige entsprechende Texte von ihm, wenn er mal richtig wütend war, dann konnte er. Aber er konnte selbst das noch wieder ironisch sprechen. Also wirklich böse fand ich war nie.
Zurzeit sehen wir ja, dass die Poesie zurückkehrt in die Bücher.
Ja, die ernste Lyrik. Also die komische ist immer noch mal ein Ausnahmefach. Einfach, also das ist nach wie vor so. Das merkt man als komischer Lyriker immer wieder, dass im eigentlichen literarischen Fach, in den Feuilletons, bei den Preisverleihungen und so doch nach wie vor das so ein bisschen abschätzig gesehen wird. Das ist, hat sich mit Robert Gernhardt natürlich ein bisschen geändert, aber eigentlich war Gernhardt da eine Ausnahme. Also es, wenn man so sieht, welche Bände rezensiert werden, was das ist doch noch zweierlei. Aber generell stimmt es, also die Lyrik ist nie wirklich tot gewesen. Und es gibt ja inzwischen sogar Preisträger hier in Leipzig, Lyriker, also das ist schon sichtbar.
Mhm. Hat es auch vielleicht auch, wenn man jetzt mal ketzerisch fragt, damit zu tun, dass Langes oft nicht mehr konsumiert wird?
Ja, das könnte man denken, weil Lyrik eine knappe Form ist, aber andererseits ist es natürlich eine hochformalistische und auch einfach etwas esoterische Form, muss man sagen. Ich wundere mich immer, dass es noch so viele kleine Lyrikverlage gibt, weil man ja sonst immer von der Ökonomisierung spricht und von, das wird auch wenig besprochen, aber es scheint einfach ein elementares Ausdrucksbedürfnis zu geben. Es gibt wahrscheinlich mehr Lyriker als Lyrikleser, das ist wahrscheinlich aber immer so gewesen. Deswegen wird die Form auch, glaube ich, nie völlig untergehen. Aber wie das ökonomisch funktioniert, kann ich auch nicht erklären.
Dein Band fängt ja an, es gibt das erste Gedicht Geist des Weines und da kotzt du eigentlich gleich mal ziemlich ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Du kommst nämlich nicht zu Potte mit deinem Gedicht und endest bei Zeile 1. Danach ist der Band eigentlich alles andere als hingekübelt. Er ist eigentlich sehr schön gedrechselt. Warum hast du dieses Kotzgedicht an den Anfang gestellt?
Ja, ich fand das einfach, das ist eben ein Gedicht über das Gedichte schreiben, was meistens Dichter mehr interessiert als Leser. Aber ich fand das ganz gut, das am Anfang zu platzieren, um ein bisschen deutlich zu machen, dass es auch Mühe macht, Gedichte zu schreiben. Das wollte ich einfach bei der Gelegenheit gesagt haben. Also ich habe gestern ja mit Thomas Gseller gelesen, der unfassbar viele Gedichte schreibt. Ich habe gestern gesagt, ich glaube 70-89% aller komischen deutschen Gedichte stammen von Thomas Gseller. Das ist unfassbar, was der raushaut. Bei mir dauert das ein bisschen länger und ich habe das in diesem Gedicht versucht zu beschreiben. Also es ist das erste Gedicht in dem Band, der heißt Der Geist des Weines. Der Dichter schreibt die erste Zeile aufs Blatt und leert ein Gläschen Wein, blickt sinnend eine ganze Weile ins Nichts und schenkt sich noch eins ein. Wie soll die zweite Zeile lauten? Er will sie leuchtend und prägnant. Der Dichter dreht den arg zerkauten und stumpfen Stift in seiner Hand. Der Dichter träumt von Kostbarkeiten des Reims, des Bildes und des Sinns. Ein drittes Gläschen folgt dem zweiten, dann lutscht er noch ein Pfefferminz. Die erste Zeile klingt nicht übel, er deklamiert sie strikt im Takt. Danach versinkt er in Gegrübel, ob er die zweite Zeile packt. Ein viertes Gläschen soll es richten, der Dichter fühlt sich angeregt. Der Geist des Weines hilft beim Dichten, das ist seit Goethe oft belegt. Ein Einfall, yeah, ein schlicht brillanter. Er schreibt ihn hin, hört schon Applaus. Doch halt, das stammt aus Rilkes Panther. Er streicht die Zeile wieder aus. Der Dichter flucht und kippt den vierten, dann fünften, siebten, zehnten Wein. Er kotzt und schläft auf dem verschmierten, doch weichen Teppichboden ein. Der Mond erhellt mit mildem Schimmer die Szene, bis er weiterkreist. Es riecht entschieden streng im Zimmer. Die erste Zeile bleibt verwaist.
Wo schreibst du eigentlich, wenn du Gedichte schreibst?
Meistens im Bett. Und tatsächlich schreibe inzwischen viel am Rechner. Also wenn ich längere Texte, Prosa und so, das ist immer direkt am Rechner. Da kann man direkt korrigieren. Aber im Liegen finde ich schreiben, bei Gedichten muss man ja nicht viel schreiben. Man denkt tatsächlich lange über eine Zeile nach oder über einen Reim. Das kann ich besonders gut im Liegen.
Du schreibst auch noch handschriftlich oder mehr am
Gedichte
Computer?
Gedichte tatsächlich handschriftlich. Also oft mache ich dann nach vier Zeilen, gehe ich zwischendurch mal zum Computer und gucke, wie es gedruckt aussieht. Aber das finde ich geht am besten wirklich, das geht wirklich am besten handschriftlich. Macht Woody Allen übrigens auch so, um mich mal mit ein paar unbekannten Leuten zu vergleichen. Schreibt auch im Bett.
Scheint zu klappen. Schreibst du eher anfallsartig oder so ganz kontinuierlich jeden Tag vier Stunden?
Gedichte eher anfallsartig. Also ich habe schon sonst natürlich, schreibe ja auch ganz andere Sachen und auch akademischere Texte und so, die muss man dann ein bisschen büroartiger schreiben. Aber Gedichte, da kommt halt mal eine Idee, dann schreibt man mal drei Wochen keins und dann, da kann man nicht beschließen, jetzt schreibe ich mal ein Gedicht. Das geht eigentlich nach wie vor nicht.
Du schreibst ja auch Prosa und du planst, glaube ich, auch ein Erzählband, oder?
Der soll hoffentlich als nächstes kommen. Also Prosa habe ich bisher nur verstreut. In Anthologien und so gehabt, aber vielleicht kommt im nächsten Jahr ein Band mit Erzählungen.
Könntest du dir auch vorstellen zu mischen, also Prosa und Lyrik in einem Band?
Eher nicht. Es gibt so ein ganz paar Sachen, wo ich in der Prosa mal ein Gedicht eingebaut habe, so nach romantischem Muster wie Eichendorff, die dann zwischendurch ein paar Verse haben, aber ich glaube, ich würde die Formen schon trennen. Also ich erzählt oder eben Gedicht.
Lies doch bitte mal den Einkaufsblues vor.
Den Einkaufsblues?
Das ist mein Lieblingsgedicht.
Okay. Oh, das liegt ja auch gerade, sehr schön. Also, das Gedicht heißt Einkaufsblues. Neulich Abend ist's gewesen, hier ums Eck bei Edeka, als ich hinterm Aufschnitttresen dich, du Holde, stehen sah. Weihnachtsengel, blonde Locken, Bernsteinaugen, Erdbeermund, Himmel war ich von den Socken, dachte, Donnerwetter und... Wird das Schicksal uns vereinen, enden meine Seelenpein? Süßer Blick, er traf den meinen, und du sprachst, was darf's denn sein? Wahrst du meiner Liebe inne, ach, du lächeltest kokett. Beinahe schwanden mir die Sinne, doch ich sagte, Zwiebelmett. 100 Gramm und eine Schnitte Leberkäse, das gabst du mir. Und du sprachst, der Nächste bitte, wortlos wankte ich zur Tür. Später stand ich auf der Straße, Regen wehte in mein Ohr und mir kam in hohem Maße dieses Leben sinnlos vor. Nächste Woche werd ich's wagen, fragst du dann, was darf es sein, werd ich laut und deutlich sagen, du Geliebte, du allein.
Das Schöne ist ja bei dir, dass es eigentlich nie sinnlos ist, also in jedem Gedicht taucht die Sinnlosigkeit auf, aber irgendwas ist eigentlich ziemlich ein bisschen hoffnungsvoll, oder?
Ich finde auch, also erstens mit dem Nonsens, also man hat oft dieses Etikett für komische Lyrik-Nonsense-Gedichte und das sind die allerwenigsten. Es gibt natürlich eine Schule von Morgenstern bis zu einigen von Bernstein und Gernhardt und Bernstein hat immer das sehr schöne Motto für Gedichte ausgegeben, immer den Sinn schön flach halten. aber das stimmt natürlich längst nicht, selbst für seine eigenen Gedichte stimmt das nicht immer. Es gibt doch viele komische Gedichte, die durchaus Sinn produzieren, also völlig sinnfreie gibt es auch, aber selten. Und ich bemühe mich auch, dass doch irgendwie es auch eine Referenz zum Leben irgendwie gibt.
Siehst du dich auch in der Tradition mit Erich Kästner?
Spielt auch eine Rolle, ein bisschen weniger. Ich habe tatsächlich, also das beschließt man auch nicht so, aber ich habe viel Wilhelm Busch natürlich drin, den habe ich als Kind irgendwie so, sagen meine Eltern jedenfalls, auswendig gekonnt ganz früh. Morgenstern finde ich ganz wichtig und Ringelnatz finde ich auch, also unter den Klassikern. Was viele nicht so finden, ich finde Ringelnatz ganz wunderbar.
Warum?
Ja, der ist, also das ist einer der ganz wenigen, was ich ganz vorbildhaft finde, wovon ich noch weit entfernt bin, der dieses Kunststück schafft, das Komische und das Ernste zu vermischen. Was man im Kino immer von Charlie Chaplin sagt, wo man weinen und lachen kann gleichzeitig, das finde ich sozusagen die höchste Stufe und das schafft Ringelnatz sehr oft.
Wenn wir jetzt dem Ende unseres Gesprächs zugehen, ja, ein Schlussgedicht. Ich meine, das Liebe in Lokalen kam gestern auch nicht zum Vortrag.
Stimmt. Das ist das schöne Geheimnis, wenn jemand okay. Das Buch kaufen will, dann kann er dann das Titelgedicht lesen.
Es wird nicht vorgelesen. Gut. Du hast die freie Wahl.
Dann würde ich, glaube ich, doch nochmal, ist ein bisschen länger, aber ich würde nochmal eine Ballade vorlesen, nämlich die Wildschwein-Ballade.
Oh ja, Tiere müssen auch vorkommen.
Tiere müssen vorkommen. Ja. Das ist eine kleine Serie, die heißt Aus dem Liebesleben der Tiere und da ist ein Gedicht, das Wildschwein. Im Schwarzwald haust bei Badenweiler ein kapitaler alter Keiler. Er streift allein durch Feld und Forst. Sein Name aber lautet Horst. Der Keiler Horst hat zwei Interessen. Am Tage schlafen, nächtens fressen. Doch naht im Herbst die Brunft des Schweins, dann will der Keiler nur noch eins. Ihr ahnt es schon, na klar, genau, der Keiler Horst will eine Sau. Er will sie und er will sie bald. Sein Liebesschrei hallt durch den Wald. Das klingt nicht schön und nicht subtil, doch Anmut ist auch nicht sein Ziel. Des Keilers Botschaft ist recht schlicht. Sie lautet, glaubt es oder nicht, ihr süßen Sauen drallen Bachen, kommt her, dann lassen wir es krachen. Ich will euch haben, euch besitzen, ich bringe euch gekonnt ins Schwitzen, ich will euch sehen, riechen, schmecken, will unterm Bürzel euch belecken, ich will euch in die Nesseln jagen, vielleicht auch mal in Fesseln schlagen. Ich will's im Schlammbad mit euch treiben, will meinen Leib an euren reiben, will euch beschlagen, euch bespringen, euch ranzen, rollen, in euch dringen, will euch mit Keilerkraft betören, will euer schrilles Quieken hören. Ich will euch sanft ermatten sehen und will mit euch vor Lust vergehen. So ruft auch heuer Horst der Keiler. Er wird allmählich heiser, weil er seit mancher Nacht vergeblich röhrt. Noch hat ihn keine Sau erhört. Doch plötzlich, eines Morgens früh, am Waldesrand erblickt er sie. O Wonne, sie nur anzuschauen, Vanessa, lieblichste der Sauen. Dies Weib ist schlicht gebenedeit und erst ihr knappes Borstenkleid. Starr steht und stumm der starke Keiler. Sein Puls schnellt hoch, sein Blick wird geiler. Wo gab es je solch holdes Schwein? Horst weiß nur eins, die muss es sein. Er stürmt im Schweinsgalopp herbei und spricht Vanessa an. Hi. Ich bin der Horst und wollte fragen, also quasi sozusagen, wo heute die Sonne so schön scheint, ob du, sie und ich vereint, zu zweit, anstatt hier rumzustehen, wir könnten doch ins Kino gehen und hinterher eventuell ein Eis zusammen essen, gell? Das passt heute schlecht, naja, egal, dann tschüss, vielleicht ein andermal.
Ja, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne ein andermal. Vielen Dank, Christian Mainz.
Danke dir, Harriet.
Hab mich gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören.